Wir möchten gerne fortfahren mit unserem Beitrag, der im Rahmen des Forschungsprojekts, worüber wir schon mal zu Beginn kurz geredet haben, entstanden ist. Das Forschungsprojekt mit dem Titel Prototyp, Möbel in Design und Kunst, untersucht seit Dezember 2008 Konstellationen, in denen Möbel auftauchen, und zwar nicht im Außenraum, wie wir das eben gesehen haben. Wir wechseln also den Schauplatz von der Aussichtsterrasse in Norwegen zu Innenräumen, und zwar zu speziellen Innenräumen, die sich meistens Installation nennen. Und zwar Installation als Begriff, der sowohl im Bereich der Kunst als auch im Bereich des Designs extrem populär und wichtig geworden ist und sich so stark ausgebreitet hat, auch begrifflich, dass man schwer sagen kann, ob das nun eine neue Gattung ist oder die Zusammenfassung aller bisherigen Gattungen, die wir bisher gekannt haben. Ich möchte nochmal Lars Frers danken für seine Ausführungen und den Schauplatz nun wechseln. Das Werk des Designs und die Lebenswelt der Kunst. Dieser Beitrag ist unter der Mitarbeit von Klaus Spechtenhauser vom ETH Wohnforum in Zürich, Frau Margit Huggentobler, auch vom ETH Wohnforum in Zürich, und Dr. Monika Kritzmüller von der Uni St. Gallen im Institut für Soziologie im Rahmen des Projektes entstanden. Wir haben in bildwissenschaftlichen Beobachtungen, Interviews und einem Praxisworkshop das Augenmerk des Forschungsprojektes auf die Untersuchung der Rolle von Möbeln in Kunst und Design gerichtet, und zwar in diesen Situationen, die sich Installation nennen. Als Begründung für die Relevanz dieses sehr eingeschränkten Blicks können einige wichtige Eigenschaften dieser Objektkategorie angeführt werden, die besonders dafür geeignet erscheinen, einen Werkbegriff in Kunst und eventuell auch, wie wir später noch sehen werden, im Design zu diskutieren. Wir möchten damit den besonderen Fall, den ein Möbel an der Konstitution eines Werks beteiligen kann, beleuchten. In den einleitenden Worten zu Beginn haben wir versucht, am Beispiel einer Arbeit von Xavier Salaberria aus dem Jahre 2006, die man jetzt im Hintergrund sieht, und eines Gartentischs aus dem Jahre 1929 von Marcel Breuer die Voraussetzungen zu erörtern, um ein Ding als Werk zu betrachten. Salaberrias begleitende Worte "It's not a garden table" haben angedeutet, dass die üblichen kulturellen Konventionen im Verhältnis zu dem gezeigten Ding in diesem Fall nicht gelten sollen. Das Möbel muss hier also als etwas anderes gesehen werden, oder soll als etwas anderes gesehen werden, als es zu sein scheint. Werfen wir einen kurzen sprachgeschichtlichen Blick auf die Wörter Kommode für kleinerer Schrank aus dem Französischen und Commodity aus dem Englischen für Handelsware, Gut und Wert, offenbart sich neben dem gemeinsamen lateinischen Ursprung von Commoditas, bequem und geräumig unter anderem, neben noch anderen Bedeutungen, eine direkte Verbindung zwischen den Bedeutungsebenen des Möbels, das einen zu füllenden Umraum bereitstellt, meistens, und dem wahren Charakter von Handelsgütern im Allgemeinen, deren Wert durch Verhandlungen ermittelt wird. Möbel vereinigen bereits auf der sprachgeschichtlichen Ebene also verschiedene Bedeutungen, die auch bei grundlegenden Diskussionen um einen Werkbegriff in Philosophie, Recht und Kunstgeschichte sowie bei der Etablierung eines Werkbegriffs im Design eine wichtige Rolle gespielt haben. Dies sind einmal abstrakte Elemente, für die die Struktur eines Möbels gleichsam als Modell für einen größeren Zusammenhang stehen kann, zum Beispiel für eine Architektur, das Modell eines Umraums. Das wären zum Zweiten performative Elemente, indem ich mit dem Möbel üblicherweise eine Handlung verbinde. Das ist das, was vielleicht auch im vorhergehenden Vortrag als Aufforderungscharakter oder Affordanz, wenn ich das richtig gleichsetze, bezeichnet wurde, sowie ebenfalls einen ausgeprägten wahren Charakter in einer industriell geprägten materiellen Kultur. Die Kommode als sprachliches Bild einer mobilen, geräumigen Einheit verweist auf die entwicklungsgeschichtlichen Parallelen zwischen Waren- und Werkcharakter, auf die wir im Laufe des Vortrags noch eingehen werden. Das Verständnis des im Projekt verwendeten Begriffs eines Werks setzt sich aus den Referenzen zu den Themen Lebenswelt, Objektbeziehung sowie Kunst- und Designgeschichte zusammen. Diese Verweise bilden einen Komplex kultureller Konventionen, die Voraussetzungen für die Wahrnehmung eines Werks bilden. Im folgenden Beitrag möchten wir uns vor allem auf Referenzen einerseits zur Lebenswelt sowie zur Kunst- und Designgeschichte beziehen, die nach unserem Ermessen die Werkbegriffe beider Disziplinen beeinflusst haben. Hat sich nun in den 20 Jahren, in den letzten 20 Jahren, auf die wir näher eingehen möchten, ein Werkbegriff des Designs etabliert, ohne jedoch bisher als Begriff explizit formuliert zu werden? Und was ist seitdem unter anderem durch diese Einflüsse des Designs mit dem Werkbegriff der Kunst passiert? Diesen Fragen möchten wir nachgehen, und damit möchte ich das Wort an Tito von Oppeln weitergeben, der nun die These eines im Design entstandenen Werkbegriffs skizzieren wird.
Tja, die Formulierung eines Werkbegriffs für das Design mag den Kunsthistorikern, der den Diskurs über das Werk in seiner Disziplin und vor allem auch für die Kunst beansprucht, überraschen. Für den Designkenner oder die Designtheorie scheint die Behauptung eines Werkbegriffs möglicherweise sogar völlig überholt. Denn natürlich können Designstücke wichtige Abschnitte der Designgeschichte markieren, und sicher neigen wir auch dann besonders dazu, diese Stücke als Werke des Designs zu bezeichnen. Die Behauptung ist allerdings etwas weitreichender und muss daher ausgeführt werden. Wir stellen mit dieser Behauptung nämlich, wir behaupten sozusagen, es gäbe ein solches Werk, und das ist nicht weniger als die These, dass das Design einen eigenen Werkbegriff hervorgebracht hat. Ich verleihe dieser Vorstellung deswegen so viel Bedeutung, weil, obwohl viele sich darüber im Klaren sind, dass das Design längst einen unanfechtbaren Platz im Kanon der Hochkultur eingenommen hat, es als Objekt des Gebrauchs eben doch immer etwas ganz anderes als die Kunst ist und damit natürlich nicht von einem Werkbegriff ausgegangen werden kann. Anders also als in den seit einiger Zeit vermehrt zu lesenden Auffassungen, das Design sei die Zukunft der Kunst von beispielsweise Philipp Ursprung oder würde mit der Kunst verschmelzen, wie Christian Wendle es formulierte, und anders auch als das Ausrufen der Entstehung einer neuen Objektkategorie, die sowohl das eine, also Kunstwerk, als auch das andere, das heißt dann Design, sei, wie Dejan Sajic und Matteo Kries vorhersagen, sind die beiden Objektkategorien und Kontexte Kunst und Design ganz für sich geblieben. Tatsächlich kann von einer Verschmelzung kaum die Rede sein. Wie bereits kurz zu Beginn der Tagung berichtet, haben wir im Laufe des Projekts über 20 Künstler und Designer aufgesucht und mit ihnen über ihre Werke und das Verhältnis zu den jeweiligen Kontexten gesprochen. Keiner dieser Autoren, Designer wie Künstler, deren Objekte sich durchaus als solche Fusionen interpretieren ließen, haben Schwierigkeiten, sich selbst oder ihre Arbeit den jeweiligen Feldern zuzuordnen. Es ist vielmehr eine andere Tendenz zu beobachten, die zu den zitierten Vermutungen Anlass gegeben haben könnte. Beide Disziplinen haben sich im Repertoire der Gestaltungsmittel der anderen Disziplinen bedient. Das Design übernahm Arbeitsweisen der Kunst und Künstler entlehnten Themen und Strategien des Designs. Die Arbeiten und das Arbeiten sind sich demnach durchaus ähnlicher geworden. Folglich sind Designobjekte formal so wenig von Kunstobjekten zu unterscheiden wie umgekehrt. Die Designgeschichte hält die prominentesten Beispiele bereit, um die Annäherung der beiden Felder zu belegen. Eine Arbeit, die im Rahmen unserer Forschung jetzt entsteht, von Klaus Spechtenhauser vom ETH-Wohnforum, gerade schon erwähnt, beschäftigt sich mit einem solchen Beispiel, und zwar mit einem relativ frühen Beispiel. Ist das Bild jetzt hier? Ja. Die tschechischen Kubisten zeigten 1914 auf der Werkbundausstellung in Köln eine Installation, die damals als Beitrag, also eher als ein Beitrag zum Kunsthandwerk verstanden wurde. Aus heutiger Sicht jedoch muss man diese Installation aus sogenannten beseelten Objekten, wie Pavel Janak sie nennt, einer der Köpfe der tschechischen Kubisten, muss man sie eher einen Brückenschlag zur kubistischen Malerei nennen. In dieser frühen Phase der Designgeschichte sind es also Kunstwerke, die dem Design als Referenz in Rauminstallationen oder auch in Einzelstücken dienen. Ein anderes Beispiel ist das 1935, ist die Reaktion auf eine Skulptur aus dem Jahr 1935, oder ich bin gar nicht sicher, ob die Skulptur von 1935, aber auf eine Ausstellung, die 1935 im Museum of Modern Art stattfand, von Gaston Lachaise. Und das Bild zeigt die Reaktion von Ray and Charles Eames, die dann die Lachaise 1948 zum ersten Mal zeigen. Das Ergebnis dieser Arbeit ist ein Möbel, das zunächst wie eine maßgeschneiderte Liege für jene Skulptur einer liegenden Frau aussieht. Gleich im nächsten Moment entfaltet sie aber auch selbst eine skulpturale Qualität. Die direkte Bezugnahme der Lachaise auf eine Skulptur ist viel mehr als nur ein Wort- oder Formenspiel. Sie muss aus heutiger Sicht als der gezielte Versuch verstanden werden, eine Fusion zweier Perspektiven auf ein und dasselbe Objekt zu ermöglichen. Die Lachaise sollte eben beides, Skulptur und Massenprodukt sein. Das heißt, dass bereits die Lachaise nicht als Kunst wahrgenommen werden sollte, sondern das Design selbst als eigenes Werk präsentiert wurde. Die institutionelle Nähe der Lachaise zum Museum of Modern Art zeugt von einem bereits geweckten Bewusstsein dafür, dass Kontexte und Zuschreibungen von Autorenschaft und Referenz bei der Rezeption eines Werks eine konstituierende Funktion haben. Um wie anfangs angekündigt unseren Blick auf Entwicklungen der letzten 20 Jahre zu lenken, möchte ich im Folgenden ein jüngeres Beispiel behandeln. Eine Installation aus dem Jahr 1987. Das ist das Jahr, in dem der junge Jasper Morrison, ich weiß nicht, vielleicht war er auch mehrere Jahre dort, aus London ein Stipendium in Berlin hatte. Und diese Installation, die abgebildet ist, oder besser der Vorläufer von dieser Installation, in der DAAD-Galerie in Berlin gezeigt wurde. Some New Items for the Home. Er inszeniert einen Raum von der Größe einer Messekoje, in dem er seinen später bei Vitra produzierten Plywood-Chair zentral platziert und einige wenige Objekte um ihn herum drapiert. Das Zimmer, das Morrison zeigt, ist nüchtern und kühl und erinnert an Entwürfe aus der Moderne. An den Wänden sind einige Einrichtungsgegenstände und Teile der Architektur nur angezeichnet. Morrison scheint es entgegen vieler Entwürfe des modernen Designs jedoch nicht um Funktionalität zu gehen. Es ist eher der Versuch, eine zeitgenössische und doch reduzierte Formensprache zu finden. Jedoch geht es um eine andere Form, eine andere Idee von Reduktion, als es in der Moderne der Fall war. Hatten sich Designer wie Hannes Meyer, Max Bill, Dieter Rams und Hans Gügelow noch auf die Funktion reduzieren wollen, ist Morrison bewusst, dass Funktion und Gebrauchswert am Ende des 20. Jahrhunderts kein hinreichender Bezugspunkt mehr sind und für das Design auch nicht mehr sein werden. Er konzentriert sich in seiner Arbeit auf so etwas wie ein Wesen des Möbels, das heißt im Rahmen seiner Installation zunächst einfach auf einen prototypischen Stuhl. Im Unterschied zur Reduktion auf die Funktion, das heißt auf den Gebrauch des Möbels, lässt sich in der Suche Morrisons nach dem Sein des Stuhls in den Texten Heideggers ein anderes Ziel entnehmen. Denn mit Heidegger ist die Kunst das Werk, das das Ding Ding sein lässt. Mit Heidegger wird Morrisons Plywood Chair ganz Stuhl. Indem er diesen Charakter annimmt, aber auch noch etwas anderes. Er ist ein Werk. Wir finden in Morrisons Arbeit Some New Items for the Home eine Behauptung im Design, welche die Bedeutungsstruktur des Möbels als Gebrauchsgegenstand um die des Werkcharakters, jetzt steckt die Ware schon ganz schön tief drin, des Werkcharakters erweitert. Dabei muss er jedoch nicht auf die Gebrauchsanweisung oder die massenhafte Gegenwart desselben innerhalb des alltäglichen Sets an Objekten verzichten. Vielmehr ist die Bildhaftigkeit der Installation und die Inszenierung seiner Objekte eine implizite Behauptung der Konstitution eines eigenständigen Werks. Durch diesen Wandel im Werkbegriff des Designs, das jetzt anders als noch bei der Lachaise von Ray und Charles Eames eine Bezogenheit auf die eigene Designgeschichte wagt, möchten wir heute von einem neuen, gleichsam zweiten Schritt in der Entwicklung dieses Werkbegriffs ausgehen. Bezog sich das Design in der Vergangenheit auf die Kunst, hat es sich mit dieser Referenz in den eigenen Kontext quasi emanzipiert. Das Selbstreferenzieren des Gegenstands auf die eigene Geschichte führt zu der kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der eigenen Disziplin. Dieser Zirkelschuss muss als Merkmal für die Etablierung eines unabhängigen Bedeutungsanspruchs wahrgenommen werden. Die Bezogenheit der Arbeit auf die Designgeschichte kreiert einen eigenen Kontext, der konstitutiv für einen Werkbegriff des Designs ist. Institutionen wie Museen und Galerien etablieren, indem sie diesen adäquaten Umgang mit dem Werk ermöglichen, Öffentlichkeit und Konvention. In der Geschichte der Kunst wird die Unabhängigkeit des künstlerischen Schaffens, also das Entstehen von Kunstwerken unabhängig von Aufträgen, als Kunstautonomie bezeichnet. Seit diesem Wendepunkt geht es in der Kunst um die Kunst und eben nicht mehr um das Abbilden von etwas für jemanden. L'art pour l'art. Sozusagen die Kunst um ihrer selbst willen. Für das Design scheint jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich ebenfalls unabhängig zu positionieren. Zeitgenössisch setzen sich viele Arbeiten dezidiert mit dem Design selbst auseinander und scheinen nur das Design um des Designs willen im Kopf zu haben. Das Designkollektiv Front aus Stockholm sind 4 Frauen, die gemeinsam entwerfen und sowohl kommerziell als auch im Terrain der Kunst seit einigen Jahren sehr erfolgreich arbeiten. Front reflektiert in ihren Arbeiten die Bedingungen des Designers, die fast zwangsläufig auf der Basis eines Kompromisses von ökonomischen, technischen und ästhetischen Bedingungen gründen. Es ist für die Gruppe daher naheliegend, fremde Faktoren in den Entwurfsprozess mit einzubeziehen. So beispielsweise im Designprojekt Design by Animals werden Tiere eingebunden, die also an der Tapete nagen und so weiter. Und im Fall der Installation in der Tänzer Kunsthalle ist es die Bevölkerung, die sowohl oder der Museumsbesucher, der Außen- und Innenraum der Kunsthalle verändert. Das ist die Installation draußen, wo diese, ich glaube, 200 von diesen Monoblockstühlen aufgestellt wurden, die dann eben durch die Besucher und auch durch die Bevölkerung Stockholms da arrangiert werden und sich sozusagen ständig ein neues Bild ergibt. Und eine ähnliche Strategie sind die Haken innerhalb des Toiletteneingangs, um eigentlich Handtücher oder irgendwelche Jacken oder was zu platzieren. Im Interview sagt uns die Designerin Sophia Lagerquist, also eine der Frontdamen: "We work a lot like a fine artist in a way. The fine artists look at what is an artist, or what does an artist do, or when does it become art. We are looking at design in the same kind of way, but from a designer's point of view." Diese Selbstbezogenheit von Design und reflektierte, vermittelte Autorenschaft zeigt, dass der Schritt in der Entwicklung eines Werkbegriffs im Design bereits vollzogen wurde. Klaus Spechtenhauser vergleicht in seiner anfangs erwähnten Arbeit mit dem tschechischen Kubismus eine zeitgenössische Designposition, von der wir heute schon gehört haben, nämlich die von Martino Gamper. Martino Gamper hat 2007 in einem Projekt 100 Stühle in 100 Tagen aus gesammelten Stühlen neue Stühle assembliert. Das haben wir gerade schon gesehen. Diese Arbeit ist eine wunderbare Serie von eigentümlichen und durchaus verwendbaren Möbeln. In der Installation If Geo Only Knew auf der Messe Design Basel Miami 2007zersägt er Möbel von Geo Ponti und setzt sie neu zusammen. Über den Stellenwert der entstandenen Installation und dessen Werkanspruch lässt weder Gamper noch die Messe irgendeinen Zweifel. In der durchaus fortsetzbaren Reihe von Äußerungen und Arbeiten historischer wie auch zeitgenössischer Herkunft können wir, so denke ich, wagen, eine Konsolidierung und Autonomisierung des Werkbegriffs im Design zu behaupten. Bereits die Wahrnehmung und Etablierung des Designs als Modern Art in den 30er Jahren formulierte einen Werkcharakter für das Design, der sich immer wieder im Laufe des 20. Jahrhunderts zeigen sollte. Deutlich formuliert sich der Wunsch nach Unabhängigkeit und Autonomie in den 70er Jahren. Erst mit der Institutionalisierung des Designs in Museen Ende der 80er Jahre ist das autonome Werk des Designs unumstößlich etabliert. Der Diskurs über Design, das als Critical Design oder Art Design firmiert, ist weder an Gebrauch noch an technische Fragen gekoppelt und muss sich auch überhaupt nicht mit dem Möbel als Gegenstand beschäftigen. Das Design hat seinen eigenen Kontext ausgebildet und ist auf diese Weise bereits autonom. Wir stimmen also insofern mit den anfangs genannten Positionen von Sajic, Ursprung oder Kries überein, indem auch wir glauben, dass sich das Verhältnis von Kunst und Design verändert hat. Jedoch ist weder das Design die Zukunft der Kunst, noch verschmelzen die Disziplinen in Objekten miteinander. Vielmehr könnte der Autonomieanspruch bedeuten, dass die Kunst nicht länger allein ist. Wenn beispielsweise Möbel als Material in Installationen Verwendung finden, scheint die Etablierung des Werkbegriffs für das Design in Arbeiten der Kunst schon lange vollzogen, wie Burkhard Melzer gleich noch ausführen wird. Was wir hier projiziert sehen, ist demnach nicht etwa eine Kunstinstallation oder Designart, es ist vielmehr Design um des Designs willen.
Zu einem Komplex von Einflüssen auf den Werkbegriff der Kunst im 20. Jahrhundert, von denen es ja viele gegeben hat und viele Diskussionen um diesen Werkbegriff bzw. um verschiedenste Werkbegriffe, scheint es also angesichts der von uns beobachteten Entwicklung notwendig, einen Einfluss zu ergänzen, der das generelle Verständnis von Kunstwerken in den vergangenen 20 Jahren mit verändert haben könnte. Das neu entstandene Werk des Designs. Offenbar setzen Künstlerinnen bereits seit einiger Zeit einen Werkbegriff des Designs voraus, wenn sie Design für ihre künstlerische Arbeit als Material oder Referenz verwenden. Ein Indiz für diese Entwicklung könnten auch die in den vergangenen Jahren vielfach von Kuratoren und Kunsttheoretikern geäußerten Hoffnungen sein, die man auf Designgeschichte setzt. Tito von Oppeln hat schon einige Bemerkungen dieser Auseinandersetzung zitiert. Ich möchte vielleicht noch ein paar Titel nennen, die sehr aussagekräftig sind im Zusammenhang mit dieser Diskussion. Das ist die Verschmelzung von Design und Kunst, auf die man eine Hoffnung setzt. Das sind Titel wie Wohnen in der Kunst, Wouldn't it be nice und Zitat, nicht zuletzt Möglichkeitshorizonte abstecken, die der Kunst schon längst abhanden gekommen sind, wie Helmut Straxler im Texte zur Kunst-Special im letzten Jahr zu den Hoffnungen der Kunst auf Design geschrieben hat. Diese Hoffnungen der Kunst beziehen sich also auf Designgeschichte als eigene Referenz, die oft auch mit sozialen und ökonomischen Utopien verbunden wird, sowie auch auf den ausgeprägten Lebensweltbezug des Designs. Und beides können Aspekte eines bereits entstandenen Werkbegriffs des Designs sein. Diese These wird durch Beobachtungen und den ausgewählten Arbeiten, die wir im Laufe der Untersuchung uns näher angeschaut haben, sowie auch in Gesprächen von Künstlern, mit Künstlern und Künstlerinnen gestützt, mit denen wir im Rahmen des Projektes zu tun hatten. So erwähnt etwa Martin Beuys die in Shops und Lofts bereits musealisierten Designgegenstände der Vor- und Nachkriegsgeschichte, die ihre kulturelle Bedeutung durch eine Rezeption in Kunst und Magazinen sowie in Shops und vielleicht auch in sogenannten Concept Stores seit den 90er Jahren verändert haben. Dies hat er im Gespräch erwähnt, als er sich auf einen Atelieraufenthalt in Los Angeles bezog. Und er meint darüber unter anderem auch, warum diese Dinge vielleicht so lange gebraucht haben, um dann sehr intensiv in der Kunst rezipiert zu werden. Zitat, but of course now and certainly then the object was beginning to appear in museums and in magazines and in luxury apartments and so on. So there was this gap between the time the object entered the world and the time I was there in 1997. Also er bezieht sich auf diesen Aufenthalt in Los Angeles und auch den näheren Kontakt und die Auseinandersetzung mit zum Beispiel Eames-Möbeln. Wir sehen in seiner Arbeit, die hier im Hintergrund gezeigt wird, Dark Unit und Mask von 2003, auch eine Weiterführung dieser Auseinandersetzung. Es handelt sich um eine Replika einer Eames Storage Unit, ein Möbel von Charles and Ray Eames, das er aus dem Gedächtnis nachgebaut hat und was dann etwas kleiner geraten ist und was, wie der Titel auch schon andeutet, eine etwas veränderte Farbgebung aufweist, also die sonst sehr hellen, kräftigen, optimistischen Farben, die auch für eine sehr optimistische Designgeschichte für ihn stehen, für den Fortschrittsgedanken, sind also hier so leicht eingefärbt, sie wirken fast wie nicht fertig gebaut. Und auf dieser Storage Unit, die also nicht direkt zum Aufbewahren von etwas genutzt wird, wie man sehen kann, sie ist leer, sondern als Sockel dient für eine seltsame Maske, die aus einem Arne Jacobsen-Stuhl gefertigt wurde und roh geschnitten ist. Sieht man also, wie er mit Möbeln, also mit dieser speziellen Art von Möbeln, die aus der Nachkriegsmoderne kommen, umgeht. Die Künstlerin Mamiko Otsubo, deren Werk Sitting on Ghosts ich nun zeigen möchte, zeichnet im Gespräch dagegen akribisch die Aneignung eines Werkbegriffs aus der Kunst durch das moderne Design, die Tito von Oppeln in seinem Vortrag schon erwähnt hat, Ende der 40er Jahre zum Beispiel mit La Chaise oder mit der Idee der Balance bei Brancusi, die von vielen Designern appropriiert wurde, nach und bezieht sich auch auf diesen Prozess und schreibt bzw. äußert sich danach auch zu ihrem Vorhaben, diese Werke des Designs, die sie heute findet, eigentlich wiederum in ihre Arbeit zu integrieren und zu appropriieren. Generell wird eine ästhetische Aussagekraft von Möbeln über die Lebenswelt in verschiedenen Interviews, zum Beispiel mit Martin Beuys und Mamiko Otsubo, eben bestätigt und damit sicherlich auch oft eine industrielle bzw. eine gesellschaftliche Dominanz von Industriedesign angesprochen in der Lebenswelt. Also dass wir es weit häufig mehr im täglichen Leben mit Gegenständen des Industriedesigns zu tun haben als mit Gegenständen der Kunst. Also es ist so ein Unverhältnis, was damit thematisiert wird. Frau Dr. Monika Krützmeller von der Universität St. Gallen, die in ihrer Arbeit innerhalb unseres Projektes zu diesen Aspekten der Kunst und des Designs und des Verhältnisses zu Lebenswelten forscht, schließt eigentlich aus der soziologischen Perspektive an, ob und welche gesellschaftlichen Entwicklungen sich darin auch zeigen können, beziehungsweise sich darin eigentlich spiegeln. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung thematisiert dabei auch die Alltagsthemen nachmoderner Gesellschaften, das heißt die Konstitution von Identität als erzählerisches Konzept und als lebenslange Aufgabe, sowie die Aushandlung von Territorien und nicht zuletzt die Redefinition von gesellschaftlichen Positionen. Dies alles wird verhandelt, wenn wir die Arbeit von Florian Slotara mit dem Titel Museumsshop Ton uns genauer anschauen. Und zwar handelt es sich um eine Situation von 2003, die Slotara dort auf Einladung des Museums geschaffen hat. Er hat den Shop umgebaut und zwar so, dass er alle Möbel entfernen ließ und die Struktur dieses Museumsshops durch die persönlichen Möbel der Museumsdirektorin ersetzt hat. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Ausstellung gesehen hat. Ich habe sie leider verpasst, weil ich damals noch nicht in der Schweiz war. Und man kann eigentlich sehen, wie bei ihm diese Auseinandersetzung mit der Lebenswelt beziehungsweise mit der Auseinandersetzung mit einer Kunstinstallation eigentlich immer auch eine Auseinandersetzung mit der Lebenswelt beziehungsweise ein soziales Experiment bedeutet. Das heißt, er tritt also, sobald er eine Einladung für eine Ausstellung erhält, immer in Verhandlung, entweder mit sich über Gegenstände, die er entbehren kann und die er dann in einen Besitz- und ein Wichtigkeitsschema einteilt, oder er tritt in Verhandlung mit Leuten, die ihn eingeladen haben. Zu dem Zeit hatte das den pragmatischen Grund, dass er einfach keine Möbel mehr hatte, weil alles in Ausstellungen unterwegs war. Und da hat der Direktorin gesagt, ja, wenn du eine Ausstellung mit mir machen musst, dann müssen wir also über deine Möbel reden. Man kann also sehen, dass dies bei ihm in sehr konsequenter Weise bereits ein soziales Experiment bedeutet. Wir können also davon ausgehen, dass der Umgang mit Design bzw. der Umgang mit einem bestimmten Begriff von Design in den vergangenen 20 Jahren einerseits und mit der Lebenswelt des Designs andererseits maßgeblich zur Konstitution der genannten Arbeit als relevant wahrgenommene Kunstwerke beitragen. Das heißt aber auch, dass ein ausgeprägter Warencharakter, den diese Möbelobjekte und diese Referenzen auf Design oft mit sich bringen, eine industrielle und massenhafte Fertigung dieser Gegenstände sowie die Thematisierung der Lebenswelt bzw. der Zielgruppe nicht im Widerspruch zu einem angenommenen Werkbegriff zu stehen kann, sondern im Gegenteil als integraler Bestandteil desselben gesehen wird. Solange sich eine notwendige Bedingung des Werkcharakters, nämlich die mediale Herstellung oder tatsächliche Herstellung von Öffentlichkeit in der gesellschaftlichen Einflusssphäre von der ökonomischen Tauschsystem bzw. Verhandlungen vollzieht, stellt die Beziehung zwischen Kunst, zwischen Ware und Werk einen integralen Bestandteil des Werkbegriffes dar. Dies ist natürlich keine neue Erkenntnis und bereits seit den Autonomiegedanken der Moderne Teil des Diskurses über ein Kunstwerk. Es hat jedoch, und das ist vielleicht interessant, sich parallel anzuschauen, seit Ende der 90er Jahre eine Relektüre von historischen Kunstströmungen, insbesondere von Konzeptkunst, parallel zu dieser Rezeption auch vermehrt von Design stattgefunden, die sich von marktüblichen Materialisierungen des Kunstwerks scheinbar verabschiedete im Falle der Konzeptkunst. Rückblickend lässt sich jedoch beobachten, wie in der radikalen Befragung des Werkbegriffes auch das ökonomische Tauschsystem mitverhandelt wurde, beziehungsweise die Bedingungen, unter denen das stattfand. So schreibt Rosalind Krauss in ihrem Essay A Voyage on the North Sea, Art in the Age of the Post-Medium Condition über das von ihr General Object genannte Ding der Konzeptkunst. In flowing through the channels of commodity distribution, it would not only adopt any form it needed, but it would, by a kind of homeopathic defense, escape of the effects of the market itself. Das heißt, also sie bezieht sich dabei vor allem auf die Arbeit von Protest, in den vielfältigen sozusagen postmedialen Erscheinungsformen, das heißt, das ist generell alle möglichen Formen annehmen kann, Konzeptkunst, verabschiedet man sich auch von der Festlegung auf eine Warenform. Das kann aber gleichzeitig auch heißen, dass man sich jeder Warenform anpassen kann. Es stellt sich eben die Frage, ob diese Anpassung nicht auch gleichzeitig durch eine neue visuelle und materielle Kultur der Produkte und des Marketings, die etwa zur gleichen Zeit in den 60er Jahren stattgefunden hat, nötig geworden war, um überhaupt eine Relevanz als Kunstwerk für eine bestimmte Öffentlichkeit zu behaupten. Diese Verbindung reicht von Seth Siegelaubs Konzeptkunstgalerie mit integrierter Teppichabteilung und Art Consulting in New York zwischen 1964 und 1966 über Donald Judds Lofteinladung in Soho ab 1968 bis hin nicht zuletzt zur inflationären Entwicklung des Begriffes der Installation, der heute sowohl für räumliche Konstellationen der Kunst wie auch räumliche Situationen im Design bzw. für Shop-Präsentationen verwendet wird. Das von Krauss, um das General Object nochmal aufzunehmen, genannte Objekt, General Object, könnte verschiedene kulturelle Konventionen zusammenfassen, in einem geräumlichen, begrifflichen Gefäß natürlich, dessen Inhalt und Gestalt sowohl im Werkbegriff des Designs als auch im Werkbegriff der Kunst mit jedem Gebrauch neu zu verhandeln sind. Diese Verflechtung von Kunst- und Designgeschichte durch gemeinsame Konventionen der materiellen Kultur, die wir beispielhaft am Objekt des Möbels aufgezeigt haben, könnte sich im Hinblick auf die aktuelle Diskussion um Wertbegriffe sowie die gesellschaftliche Bedeutung von Kunst zu mehr als einer Randnotiz über eine Kommode entwickeln. Wir hoffen dies natürlich, wenn wir unsere Arbeit im nächsten Jahr fortsetzen und 2011 auch zusammen mit anderen Beiträgen publizieren möchten. Vielen Dank.
Also Bezugspunkte des Designs sind natürlich eigentlich der Gebrauch und die Funktion oder Gebrauch und Funktion. Und dann ist es, drückt sich das vielleicht auch ganz gut aus in diesem bisschen historischen Terminus der angewandten Kunst, den es ja auch immer noch für Designsammlungen oder Kunstgewerbesammlungen und so weiter gibt. Also die angewandte Kunst ist dann eben, sind dann eben Objekte, die nicht im kantischen Sinne dem interessenlosen Wohlgefallen dienen, sondern eben auf diese Art und Weise wahrgenommen werden können, beurteilt werden können, sondern eben es sind Objekte, auf denen ein Interesse und ein Zweck orientiert ist, die ein Zweck orientiert ist und die zur Problemlösung von irgendetwas, also zum Beispiel Sitzen und so weiter, dienen. Und das ist natürlich dann Design um des Sitzens willen zum Beispiel. Und Kunst um der Abbildung willen zum Beispiel wäre halt eine sozusagen vorautonome Abbildung, also beispielsweise ein Porträt oder sowas. Und das war jetzt halt dieser Versuch, einmal zu sagen, es gibt diesen Wandel hin zu so einer Kunst, so einem Kunstautonomie-Moment. Das ist jetzt auch, ist ja auch kein großer Schritt, das zu behaupten. Und was aber jetzt eben für uns so ein bisschen hervorgetreten ist in diesen zeitgenössischen Arbeiten, ist, dass eben Design auch ganz stark jetzt auf sich selbst referenziert und es dem Design offenbar völlig gleichgültig ist, ob sich da noch irgendwie dazu Möbel sagen lässt oder ob das in irgendeiner Weise, und es bleibt aber trotzdem im Feld des Designs verhaftet. Und das führt dann dazu, dass man eben, oder dass wir jetzt eben davon ausgehen, es ist dadurch, dass es eine Bezogenheit auf Designgeschichte dezidiert hat, ist es ja nicht diese gleiche Autonomie. Können wir das auf Mikro dann machen?
Thank you. ist die Bedeutung und die Relevanz davon. Das, was es machen kann, ist ja noch nicht genug dafür. Und da hat Hilo gesagt, an einer Stelle, es ist nicht mehr allein. Also macht man es vielleicht mit kurz nicht mehr allein, aber was heißt das, dass man kurz nicht mehr allein ist? Warum sollte ich kurz nicht mehr allein sein? Jetzt nicht mehr kurz nicht mehr allein. Ich finde alles in diesem Tag von Gott, wenn ich auch so lange vorhin gesprochen habe, was Antwort auf diese Frage auch ist. Das ist einfach mal zu erklären. Man kann es machen, es gibt mehr oder weniger überzeugende Beispiele, aber warum soll man das denn machen? Warum ist das wichtig, bedeutsam, relevant? Was hat das Design davon, was hat die Kunst davon? Also außer so allgemeine Antworten, wie alles, was wir sagen, erweitert, bereichert und dann hat man das selber. Also ich frage mich, warum man bereichert ist? Warum soll man bereichern?
Also ich denke, es gibt ganz gute Gründe dafür. Also das eine ist, dass wir uns natürlich als jetzt in so einem Forschungsprojekt um Theoriebildung bemühen. Und das heißt auch, dass man oder dass wir eben versuchen, sozusagen genauer, Dinge genauer beschreiben zu können. Und bezogen auf das Design müsste ich eigentlich die Frage sozusagen geradezu spiegeln. Welchen Mehrwert hätte plötzlich Designobjekte Kunst zu nennen? Also das ist ja die Konsequenz. Wenn man sagt, es ist ein Werk, ohne Frage, es wird so verhandelt und die Konventionen sind da, es ist einfach Werk, auch der Schein, und es ist aber eben weder in dem Kunstkontext situiert, noch von einem Künstler gemacht, warum soll ich es Kunst nennen? Also das ist die Frage, die man sich dann einfach stellen muss, wenn man diese vielen Designer vor sich hat, wenn man Designmuseen sieht, wenn man Konventionen sieht, wenn man einfach einen Markt von Sammlern und so weiter, wenn das alles sozusagen da ist, quasi als Parallele, wieso soll ich dazu Kunst sagen?
Also vielleicht muss man ja auch hier vielleicht nochmal präzisieren, also bei den Kriterien stellt sich ja die Frage, Kriterium von was? Also meint es hier das Kriterium, dass eben wir eine bestimmte Situation so oder so nennen, also von unserer Seite aus bezeichnen, dass jemand anderes so nennt oder dass das Objekt generell als Objekt so genannt werden kann. Und von der dritten Möglichkeit würde ich jetzt mal nicht ausgehen, das ist schlicht nicht zu unterscheiden. Also muss ich verschiedene Konventionen und verschiedene Bezugspunkte eigentlich haben, die ein Werk dann konstituieren können und die zum Teil eben aus Konventionen bestehen in einem gewissen Kontext und die zum Teil auch aus Sachen bestehen, die jemand behauptet. Also es muss auch mit einer Behauptung verbunden sein, die dann natürlich von einem Autor oft mit einem Autor verbunden ist oder mit einer Gruppe von Autoren oder wie auch immer. Aber dass sich aus dieser, also das muss man eigentlich, setzt eigentlich voraus, dass man in jedem Fall, den wir hier diskutiert haben, einzeln einen eigenen, ich will nicht sagen Katalog, aber eigene Kriterien eines Werks, eines Werkbegriffs entwickeln müsste, um das wirklich präzise beantworten zu können. Also ich glaube einfach nicht, dass es einen generellen Kriterienkatalog gäbe, jetzt weder für das Designwerk noch für das Kunstwerk, was es das Werk so, sowieso auch nicht gibt, auf der einen wieder auf der anderen Seite, um das so generell diskutieren zu können. Also wenn wir über Kriterien reden, müssten wir das eigentlich an jedem Objekt machen. Und das würde sicher etwas zu weit führen. Aber wir können das persönlich gerne auch durchsprechen nachher noch in der nächsten Kaffeepause.
Ich würde gerne zur ersten Frage antworten. Wenn du möchtest, kannst du noch zur zweiten. Ich denke, was war die erste Frage? Ich habe die Frage vergessen. Ach genau, die Macht der Institution, richtig. Es ist natürlich so, dass die Institutionen diese Setzung machen. Und das ist natürlich... Hat so seine Folgen, also hat diese Folgen gehabt. Nur es ist aus meiner Perspektive gerade die Bestätigung und eine der Gründe, weswegen wir jetzt auch sowas konstatieren müssen. Also sicherlich ist das eben der Beitrag, diese Setzung wurde vollzogen, aber die Situation jetzt ist praktisch daraus resultierend auch umso mehr mit diesem Werkbegriff im Design konfrontiert. Also ja, es gibt diese Definitionsmacht und vielleicht, oder diese Setzung, aber ich kann es sozusagen nicht kritisieren eigentlich, sondern das ist einfach ein Fakt. Also das hat das Museum of Modern Art in den 30er Jahren, als sie die Designsammlung begonnen haben, eben schon genauso kontextualisiert, und das hat sozusagen genauso Auswirkungen auf eben diese Stahlrohrmöbel des Bauhauses gehabt. Die sind eben sehr früh gesammelt worden, sehr wenig den breiten Volksmassen zur Verfügung gestellt worden oder standen ihnen nicht zur Verfügung. Das ist eben sozusagen der Effekt, der dort passiert. Und das kann man kritisieren, aber wir haben es jetzt...
So.
Steht im Bild.
Also ich, soweit ich es verstanden habe, ging es ja auch um das Beispiel Franz West, ob er noch ein Künstler ist, wenn er 1000 Stühle produziert oder eine unlimitierte Auflage, oder? Wenn er eine unlimitierte Auflage herstellt, ob er dann noch ein Künstler ist. Oder ob diese Werke noch... Natürlich, also das geht ja mit jedem, also mit jeder Form, wenn das Werk sozusagen konstituiert wird, das heißt mit jeder Art von medialen oder öffentlichem Auftritt in einem Kontext, der eben Kunst oder Design betrifft, muss man auch damit rechnen, dass sich die Wahrnehmung bzw. die Konstitution des Werkes da verändert. Also das ist, ich glaube, das kann man gar nicht in Abrede stellen. Also das würde ich auf jeden Fall mit unterstreichen, also dass die Institution sowohl an der Bejahung oder an der Konstituierung eines Werks wie auch an einer Verhinderung der Sichtbarkeit eines Werks, wenn es zum Beispiel etwas besitzt und nicht mehr zeigt oder etwas nur noch auf Reisen geht oder verkauft in einer Privatsammlung, wo es nicht mehr gezeigt wird und so weiter und so fort. Oder in einem Kontext zeigt, der völlig schräg ist für das Werk und das Werk selbst verändert. Also natürlich hat es einen eminenten Einfluss, da würde ich jetzt auf jeden Fall dem Recht geben.